Einen wunderschönen guten Morgen. Vor zwei Wochen war ich schon mal hier. Ich glaube, die meisten kennen mich. Es ist mir eine Ehre. Um einen oder anderen geht, man feiert Geburtstag. 40, 50, 60, 70. Die Bibel sagt, wenn es hochkommt, sind es dann sogar 80. Wir haben in unserer Familie eine Dame, die wurde 91. 91 Mal feiert man Geburtstag. Die Gemeinde Jesu feiert heute den Geburtstag über 2000 Jahre. Und sie feiert immer noch. Ich finde das großartig, dass Gott der Herr seine Gemeinde hier auf dieser Welt gesetzt hat. Und Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Vor über 2000 Jahren waren die Jünger zusammen. Sie verharrten im Gebet, sie warteten. Und der Geist Gottes kam, erfüllte sie mit Kraft. Und sie sollten die Zeugen Jesu Christi sein. Und das erleben wir bis heute. Die Gemeinde des Herrn ist da, allem Widerstand zum Trotz. Und Jesus hat versprochen, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und die Gemeinde ist da, in verschiedener Form. Das ist großartig, all die vielen Formen, wie die Gemeinde sich ausdrückt. Und das Volk Gottes ist ein Zeugnis für diese Wahrheit des Evangeliums. Ich finde das so großartig. Und wir hatten das Privileg, wie wir in Jerusalem waren, mit dem letzten Einsatz in diesem Obergemach zu sein. Man vermutet historisch, das ist es wirklich. Wir waren in diesem Saal und lobten und priesen Gott. Es war einfach großartig, daran zu denken, dass hier mal viele Jünger waren, Jüngerinnen, und ausgeharrt haben, bis sie angetan waren mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das waren die ersten Zeugen. Und bis heute gibt es diese Zeugen. Und alle sitzen wir heute hier, Zeugen Jesu Christi. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir an diesem Geburtstag, weil zum Geburtstag kommt man ja auch mit einem Geschenk, zum Geburtstag kommt man ja und gratuliert. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir auch heute in diesem Bewusstsein hier sind. Wir wollen Gott, dem Herrn, dem Heiligen Geist ein Geschenk geben. Und das nicht in sichtbarer Weise, sondern eher, wir stehen zur Gemeinde, wir sind Teil der Gemeinde, wir sind Zeugen Jesu Christi und das Geschenk in der Verbindlichkeit zu der Gemeinde des Herrn. Es ist großartig. Der Heilige Geist freut sich ganz sicher, wenn er heute auch gefeiert wird. Und er sieht die dankbare Gemeinde, die heute seinen Geburtstag feiert. Ich möchte jetzt nicht anstimmen, ja, irgendein Geburtstagslied, sondern lass es im Herz erklingen. Es ist Geburtstag, die Gemeinde Jesu Christi. Es ist Geburtstag auch für diese Gemeinde vor Ort. Ihr seid mittlerweile, wie lange schon hier? 100? Wow, ja, das ist ja schon was. Prima, Gott segne euch. Seid weiter hier ein Zeugnis Jesu Christi. Ich habe so gedacht, die Gemeinde zu Goslar ladet Glaubenszentrum zu diesem Pfingstfest ein. Das ist ja ein großes Privileg. Und ich hoffe und glaube, dass wir heute auch einen gesegneten Vormittag haben, wo wir auch etwas mitnehmen, was Gott in unser Herz legen will. Heute Morgen möchte ich euch in ein paar Bibelverse mitnehmen. Apostelgeschichte 1. Das sind Worte, die Jesus zu diesem Pfingstfest gesagt hat. Und wir kennen sie. Aber das ist die Bibel, man liest sie immer wieder und es kommen neue Offenbarungen und es ist immer wieder frisch und neu. Ich weiß nicht, so andere Bücher, die hast du einmal gelesen, zweimal gelesen, ja, das war's dann. Wenn es ein gutes Buch war, vielleicht dreimal. Aber die Bibel, die bleibt und ist unser Wort. Da kommt Kraft, da kommt Speise für unseren Geist. Und somit auch diese Bibelverse, die ich jetzt lesen werde, sicher schon bekannt. Aber ich möchte sie vorlesen und dann etliche Gedanken mit euch teilen. Und hier heißt es in der Apostelgeschichte ab Vers 4 im ersten Kapitel: Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit in den Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder auf? Das war ihre primäre Frage. Wird das Reich Israels aufgebaut? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeit oder Zeitpunkt zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Das war nicht seine höfliche Antwort. Ja, die haben eine wichtige Frage und er sagt einfach, es ist nicht eure Sache. War nicht gerade so höflich, aber es war sehr klar. Und jetzt kommt Jesus und sagt, viel wichtiger als die Antwort dieser Frage, wann wird das Reich Israel gebaut werden, ist diese Antwort, aber ihr werdet Kraft empfangen. Das ist ja schon eine großartige Verheißung, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. In Judäa, Samaria, bis ans Ende der Erde. Und siehe da, bis in unseren Tagen ist es so, die Zeugen Jesu, sie sind gegangen und haben das Reich Gottes verkündigt in der Kraft des Heiligen Geistes. Und darum bist du hier und ich hier, weil es auch Zeugen gab, die dich wieder angesprochen haben, das Evangelium verkündigt haben. Und aus dieser Textpassage, was mich sehr anspricht, dieser achte Vers, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Kraft empfangen und Zeugen sein. Das ist so wichtig. Es gibt vier große Wirkungsbereiche des Heiligen Geistes. Und das ist sehr schwer, in einer knappen Predigt all diese Wirkungsbereiche aufzuführen. Es ist die Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Was für ein großes Vorrecht, dass wir nicht weise geblieben sind. Die Jünger haben es nicht verstanden. Die Jünger waren am Verzweifeln, vielleicht sogar geweint, mutlos, wo Jesus ihnen sagte, ich werde weggehen. Haben gesagt, das kann doch nicht geschehen. Bitte geh nicht weg. Bleib bei uns. Jesus sagt, nein, es muss so geschehen. Ich muss zum Vater gehen. Damit es euch besser geht. Das heißt, ich gehe zum Vater. Der Heilige Geist kommt auf diese Erde. Manchmal bitten wir was Gott und versuchen ihn zu bekneten, weil wir nur eine Sichtweite haben und meinen, das ist das Beste und Wichtigste und bedrängen Gott und meinen, das muss jetzt die Antwort sein. Aber oft kommt Gott und sagt, ich habe was Besseres als das, was du jetzt erbeten hast. Und die Jünger waren am Anfang sehr verzweifelt. Wie soll unser Heiland weggehen? Aber nachher haben sie gemerkt, wie gut es war, dass Gott der Vater in seinem ewigen Plan den Geist Gottes auf diese Erde gesandt hat. Und die Jünger waren angetan mit Kraft und sie gingen und waren seine Zeugen. Denkt zurück an das Bild der Jünger. Denkt zurück an Petrus. O Herr, wenn alle dich verlassen, ich werde mit dir sein, sollte ich auch sterben. Und da vergingen nur ein paar Stunden und eine Magd kam und sagt, du bist doch auch einer von ihnen. Und er schwor sich, sagt, ich nicht, ich nicht. Und die anderen Jünger auch. Aber wir sehen das Ende. Die Kraft Gottes kam, der Geist Gottes kam. Und was für Männer und Frauen Gottes sind aufgestanden. Waren Zeugen, die ihr Leben sogar hingegeben haben. Nicht aus eigener Kraft. Da waren sie enttäuschend. Es war dann die Kraft des Heiligen Geistes. Führung und Leitung durch den Heiligen Geist. Ich hoffe und glaube, je mehr wir mit Gott gehen, erleben wir diese wunderbare Führung des Heiligen Geistes. Er weht, wo er will. Kraftwirkungen, der Geist Gottes kam mit Kraftwirkungen, hat seine Gemeinde ausgerüstet. Der Geist Gottes kam mit Zuteilung von Gaben, Geistesgaben, die er der Gemeinde mitgebracht hat als Geschenk. Und der Geist Gottes kam, damit die Frucht des Geistes in uns sichtbar wird. Von diesen vier Punkten bleibe ich bei diesem vierten heute mal stehen. Und möchte sehr gerne mir das predigen und euch auch predigen, weil du kannst kein Zeuge Jesu Christi sein, ohne dass das Leben Jesu in uns sichtbar wird. Und die richtigen Zeugen sind die, wo das Leben Jesu Christi durch die Kraft des Heiligen Geistes sichtbar werden. Es ist großartig zu wissen, dass der Geist Gottes ausgegossen wurde. Und so wie Jesus es auch versprochen hat, ihr werdet in den Geist hineingetauft werden. Ich fand dieses Bild auch ganz schön. Es gibt da so viele Bilder, die Pfingsten da symbolisieren. Wie gut, dass wir nicht an die Ochsen glauben müssen, sondern wir glauben, dass die Kraft über uns kam. Und wie dieses Bild das sagt, so ganz persönlich, so ein Strom von Wasser über jeden Einzelnen, das ist ja die Symbolik, ja, reingetauft in den Heiligen Geist. Und wie großartig dieses Bild, diese Fülle über jeden Einzelnen. Du musst dich nur öffnen und dann bist du in dieser Fülle des Geistes Gottes. Für jeden persönlich hat Gott der Herr diese Ausgießung geschaffen. Die Früchte des Geistes, die werden uns in Galater 5, 22 aufgezählt. Und bitte schön immer unter diesem Aspekt nicht, ach, da bin ich noch so weit weg entfernt, sondern unter diesem Aspekt, der Geist Gottes ist ausgegossen. Und je mehr ich im Raum gebe, wird er durch mich fließen und ich werde ein Zeuge Jesu sein. 9 an der Zahl, Freude, Friede, Freundlichkeit, Glaube, Geduld, Gütigkeit, Sanftmut, Keuschheit und Liebe. Ein kleiner Tipp, wenn du sagst, ich möchte dir ja auch mal auswendig lernen, ganz einfach, es gibt die 3 F, Freude, Friede, Freundlichkeit. Da hast du schon mal die 3 memoriert, F, dann gibt es 3 mit G, Glaube, Geduld, Gütigkeit. Und dann die letzten 3, da musst du noch kreativ sein, dann ist Sanftmut, Keuschheit, Liebe. Aber es hilft ein wenig, auch diese 9 Früchte zu memorieren, wenn du mit jemandem im Gespräch bist. Ja, was sind die Früchte des Geistes? 3-mal F, Freude, Friede, Freundlichkeit. 3-mal G, Glaube, Geduld, Gütigkeit. Und dann nochmal Sanftmut, Keuschheit und die Liebe Gottes in unserem Herzen. Ich will das nur kurz noch einmal wiederholen. Freude ist die dankbare Freude, die aufgrund des Glaubens in unserem Herzen ist, im Herrn gegründet. Es ist diese göttliche Freude, die den Ursprung im Wort Gottes hat, in Jesus Christus. Friede, eine Ruhe des Herzens, Gelassenheit des Errettenden, Geborgensein in Gott. Dieser tiefe Frieden, egal was weltweit geschieht, letztes Mal vor 2 Sonntagen sprach ich auch über Zeiten der Erschütterungen, in denen das Unerschütterliche bleibt, die Gemeinde Gottes. Ein lieber Bruder sprach mich auf den Hof an und sagte, ja, deine Botschaft hat mich ganz unruhig gemacht, wenn ich an meine vielen Verwandten denke und du hast über Erschütterung gepredigt. Ihr Lieben, ich habe ja nur das erwähnt, was die Bibel sagt, im Hebräerbrief. Wenn Zeiten der Erschütterung kommen, bleibt aber das Unerschütterliche. Und ich sage, wenn dieses Unerschütterliche nicht wäre, dann müssten wir Furcht und Panik haben. Aber die gute Botschaft ist, das Unerschütterliche, das Reich Gottes, das bleibt. Und wir als Kinder Gottes, wenn wir in diesem Fluss des Heiligen Geistes sind, haben wir diesen Frieden Gottes, der höher ist als jede menschliche Vernunft. Was für ein großes Vorrecht. Wir sind in diesem Frieden Gottes. Freundlichkeit. Es handelt sich um die Liebe Gottes in mir, bereit, den Menschen zu helfen. Es ist was anderes als menschliche Freundlichkeit. Es ist was anderes, den guten Ton zu lesen, studieren und auszuleben, sondern hier geht es um Freundlichkeit, wo der Heilige Geist in uns ist und diese Liebe fließt zu den Menschen, ja, weil wir wissen, Gott hat sie geschaffen, nicht nur zu denen, die mir lieb und angenehm sind, sondern bis hin sogar, selbst die Feinde können wir dann mit Freundlichkeit überschütten. Glaube, die Definition Hebräer 11,1, ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wow, was für eine Frucht des Geistes. Wo andere verzweifeln, hast du diesen tiefen Glauben, auch wenn du nichts siehst. Aber das Wort sagt, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, weil der Heilige Geist in uns uns dieses Zeugnis gibt. Es wird geschehen. Und vielleicht links und rechts alle sagen, unmöglich, das kann nicht sein. Und du hast diesen tiefen, tiefen Glauben in dir, doch es wird geschehen, weil der Geist Gottes das in mein Herz gelegt hat. Es wird geschehen. Geduld, der nicht aufhörende Mut, das meint Standhaftigkeit, verzeihender Großmut. Gütigkeit ist die Ergänzung zur Freundlichkeit, Gerechtigkeit aus Gott. Sanftmut ist eine rücksichtsvolle Haltung, die aus dem vertrauensvollen Ergeben in den Willen Gottes kommt und in Fällen von Feindschaft und Ungerechtigkeit nicht in Zornausbrüchen entartet. Und dann die Keuschheit, Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit des Sportlers im Training. Die EU, die EM, was ist jetzt Fußball-Europameisterschaft, lässt grüßen und viele fiebern schon mit. Ich glaube, ob das Fußball ist oder andere Sportdisziplin, es hat immer mit Enthaltsamkeit zu tun. Kein Sportler wird die Trophäe davontragen, wenn nicht auch Enthaltsamkeit mit verbunden ist. Und wir sind als Kinder Gottes in einem langen Wettlauf, die Gemeinde Jesu Christi über 2000 Jahre. Wir sind in diesem Lauf und von daher Selbstbeherrschung, Keuschheit ist mit eine Frucht des Geistes, die die Gemeinde auszeichnet. Dich und auch mich. 1. Korinther 9, 25. die bewusste Herrschaft auch des Körpers dem Heiligen Geist auszuliefern. Er wird uns in dieser Frucht des Geistes Gnade geben, um ihn zu verherrlichen, durch Enthaltsamkeit. Und dann die Krönung, die Liebe Gottes, nicht menschliche Liebe, sondern die Liebe Gottes, die umfassende Güte und unbesiegbare Kraft Gottes in uns, das Wohlwollen, das aufopfernde, hingegebene für das Reich Gottes wirksame Leben. Es ist ein Unterschied, in eigener Kraft lieb zu sein, helfen zu wollen. Aber dann ist der große Unterschied, wenn der Geist Gottes in mir lebt und die Frucht des Geistes, diese Liebe sichtbar wird, das ist die aufopfernde Liebe, so wie Christus Jesus gehorsam bis zum Kreuz hat er sich hingegeben. Ja, das sind so die 9 Früchte des Heiligen Geistes. Und wenn du so hörst und denkst mal so an dein Leben, ist gut, dass wir uns mal hinterfragen, wie sieht es aus mit diesen Früchten in meinem Leben? Und das Schöne und Großartige ist ja, dem Geist Gottes mehr und mehr Raum zu geben, damit er dieses Werk in uns vollführt. Hier geht's nicht, wer ist der Beste? Hier geht's auch nicht um einen Wettlauf, dass wir hier ausgezeichnet werden, sondern es ist, dass der Geist Gottes in mir diese Frucht wirkt. Und dafür ist er auch gekommen, uns auszurüsten mit Kraft, um ein Zeuge Jesu Christi zu sein. Mein Herzenswunsch ist, dass die Menschen, die im Finsteren sind, dass die Menschen, die ratlos sind, diese Früchte des Geistes in den Christen sehen. Dass wir nicht nur sagen, wir sind Christen, sondern dass unser Leben lauter spricht wie unsere Worte. Das fängt in meinem Alltag an, das fängt in meinem Familienleben an, dass der Geist Gottes diese Kraft in mir gibt. Nicht so sehr die Gaben, die auch wichtig sind, aber was hat die Christenheit da schon gestritten? Es geht um unseren Wandel. Das, was Gott in uns gelegt hat, es muss sichtbar werden, dass die Menschen dieses Leben in uns wirklich erleben und sehen. Wir sind mit unserer lieben Frau die letzten Tage positiv herausgefordert. Unsere Tochter hat gesagt, wir kommen, machen so bei euch mal 10 Tage Urlaub. Und wir haben, wie schon erwähnt, einen Pflegefall in unserem Haus, nicht so eine zu große Wohnung. Und jetzt sind die 2 Enkelchen bei uns. Ich möchte dir sagen, bei aller Liebe, das ist schon eine Herausforderung. Und beide sind sehr pfeffrig, haben Willen, dass du dich schon fragst, wie kann man mit 3 Jahren schon so einen Willen haben, schon wissen wollen, was man will. Und da bist du richtig gefordert, nicht nur vor der Schülerschaft Lehrer zu sein und Leiter der Bibelschule, sondern jetzt im Verborgenen mit 2 herausfordernden Engelchen Geduld, Liebe, Langmut, alles zu beweisen. Ihr Lieben, eins ist schön zu lesen, eins ist was Schönes zu sagen, aber die Herausforderungen, und da ist mein Herzenswunsch, wie sieht's mit diesen Früchten aus, wenn die Herausforderung kommt? Und ich muss sagen, meine Frau habe ich auch heute schon gesagt, also wir sind schon an unsere Grenzen gekommen, wenn das so rund geht. Und die Kinder, und sie wollen so ihren Wunsch haben und wollen es durchsetzen. Aber ich bin so dankbar, Gott bringt uns auch an die Grenzen. Gott fordert uns auch raus. Ihr Lieben, wenn kein Unterschied ist zwischen uns, Kinder Gottes, und der Welt, die versucht auch diese Früchte nachzuahmen, dann warum sollen wir es noch Christen nennen? Es soll ein Unterschied sein, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes mit seinen Kraftwirkungen und Gaben ist er in unserem Leben. Und wenn Gott sagt, es ist Kraft da, Dynamis, dann ist sie da und braucht Raum, um diese Kraft zum Ausdruck zu bringen. Und ich finde, die schönste Auswirkung dieser Kraft ist, wenn das auch in unserem Leben sichtbar wird. Was hilft eine schöne Gabe, wenn der Wandel nicht dem entspricht? Und möge Gott Gnade geben, dass wir identisch sind und dieses Pfingstfest in uns jeden Tag Praxis wird. Ich möchte nun 3 Punkte noch beleuchten. Du bist berufen, Frucht zu bringen, wie schon erwähnt, die 9 Früchte, aber es ist viel, viel mehr. Du bist berufen, nicht in eigener Kraft diese Früchte zu produzieren. Und dann der letzte und dritte Gedanke, der Vater wird verherrlicht, indem wir wenig Frucht bringen. Da gibt's ein paar Bibelkenner, indem ihr viel Frucht bringt. Jawohl, das ist dann der dritte Gedanke. Du bist berufen, Frucht zu bringen. Es geht nicht um Blätter, um Blumen, um Blüten. Es geht nicht um einen botanischen Garten, der schön sein mag. Aber bei all der Schönheit eines botanischen Gartens, du wirst nicht gesättigt. Du wirst gesättigt, wenn du Frucht hast und die Frucht essen kannst. Also von daher sind wir als Kinder Gottes prädestiniert, nicht nur Rosinen zu sein, sondern richtige fruchtbare Trauben. Nicht Rosinenchristen habe ich mir hier notiert, sondern frische Trauben, wo Menschen Hunger haben, sagen, wow, die darf ich jetzt genießen. Johannes 15, Vers 1, jede Rebe, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Die Rebe ist dazu da, Frucht zu bringen. Johannes 5, 1, dieses Wort, die nicht Frucht bringt, könnte man ja meinen, das ist ja so wie eine Prädestination. Es gibt Früchte, die einfach nicht Frucht bringen können. Aber hier aus dem Grundtext dieses Wort, die nicht Frucht bringt, heißt dieses Wörtchen im Grundtext me, m, a, Umlaut, und bedeutet, die nicht Frucht tragen mag. Das klingt schon anders. Du kannst das lesen, jede Rebe, die nicht Frucht bringt, die will der Heilige Geist einmal aussortieren, oder aber die nicht Frucht bringen mag. Es liegt an dir, Frucht bringen zu wollen. Und von daher immer daran zu denken, dass der Geist Gottes in uns lebt. Wenn du Kind Gottes geworden bist, wenn der Heilige Geist dein Leben erfüllt hat und dieser Geist will dich jetzt erfüllen und sichtbar werden in Form dieser neuen Früchte des Geistes, dein ganzes Leben, er möchte sich bemerkbar machen. Und von daher immer wieder dieses Bewusstsein, Frucht bringen, nicht müssen, nicht schwitzen und jetzt schwerst Arbeit, sondern einfach dem Geist Gottes Raum geben, der in uns lebt. Das ist die großartige Verheißung. Von daher liegt es an mir, ob ich ein Kind Gottes sein will, wo ich bete und sage, Geist Gottes, komm, erfülle mich. Geist Gottes, fließ durch mich. Geist Gottes, lass diese Früchte mal wirksam werden. Und der Herr wird uns immer wieder Gelegenheiten geben. Immer wieder Gelegenheiten geben. Wenn wir das beten, wird schon die nächste Gelegenheit kommen, wo du dein Leben für andere hingeben kannst. Und jemand hat diesen schönen Satz mal formuliert, Jesus starb deinen Tod, damit du sein Leben leben kannst. Jesus starb deinen Tod, du deinen Namen kannst jetzt hintun, deinen Tod, damit du sein Leben leben kannst. Und die lieben Geschwister, das Leben Jesu zu leben in eigener Kraft, das ist sehr mühselig und sehr schwer. Aber das Leben Jesu zu leben durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in mir lebt und mir diese Kraft gibt, ein Zeuge zu sein, das ist was Herrliches. Du bist berufen, Frucht zu bringen. Du bist berufen, Ja zu sagen, Herr, ich möchte dem Geist Gottes Raum geben, dass er mehr und mehr sichtbar wird, dass der Geist Gottes sichtbar wird und an den Früchten wird man uns erkennen. Mehr davon, oh Herr. Mehr davon, dass die Welt auch in diesen Zeiten, in denen wir leben, sehen kann, da gibt's Gemeinden, wo die Frucht Gottes sichtbar ist. Da gibt's Familien, da gibt's Alleinstehende, da gibt's Kinder, da gibt's Jugendliche, wo diese Frucht des Geistes sichtbar ist, wo dieses qualitative Leben, dieses Leben aus Gott sichtbar ist. Weil Jesus Christus hat uns in diese Welt gesetzt, damit wir seine Zeugen sind. Damit wir seine Botschafter sind, damit das Reich Gottes sichtbar wird. Und dieses Reich Gottes wird sichtbar in seiner Gemeinde, die heute Geburtstag feiert, weltweit die Gemeinde des Herrn, die der Teufel nicht überwinden kann, weil Jesus gesagt hat, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden, weil der Geist Gottes in ihr präsent ist. Und so bist du und ich ein Zeuge dieses lebendigen Gottes. Und ich bin sicher, Gott freut sich. Jesus Christus freut sich, wenn er auf die Erde sieht und sagt, das ist meine Antwort. Ihr Lieben, die Politiker können beraten und wir sind am Beraten, dass ich mich manchmal frage, wann schlafen die Armen noch? Sitzungen und Entscheidungen. Sie versuchen ihr Bestes, aber die Antwort kommt nicht von Politikern, nicht von Wirtschaftsbossen, nicht von den Bankbossen, sondern die Antwort für diese Welt ist die Gemeinde Jesu Christi. Ob uns das vielleicht zu hoch gestochen ist, das ist die Antwort. Epheser 3,10, die Gemeinde Jesu Christi wird die Weisheit Gottes offenbaren. In der sichtbaren, in der unsichtbaren Welt. Und die Weisheit Gottes ist mehr als Menschenweisheit. Ich glaube, da ist noch viel Raum, dass die Welt, die Gemeinde erkennt, so wie Gott sie haben will. Die Weisheit Gottes wird in der Gemeinde sichtbar. Wo Gott sich diesen ewigen Plan erdacht hat,
der Kreuzesweg Jesu, seine Auferstehung, dann soll die Gemeinde hier auf Erden leben. Da wusste er, der Heilige Geist, die Person des Heiligen Geistes, ein Teil der Dreieinigkeit, kommt auf diese Erde. Und er wusste, in der Kraft des Geistes ist es möglich, egal in welcher Zeit wir leben, dass die Gemeinde überlebt, dass die Kinder Gottes, die wiedergeboren sind, mit dem Geist erfüllt sind, ein Zeuge sind in der Zeit. Vielleicht sagst du, naja, die Zeit, in der wir leben, ist wirklich die schlimmste. Das hat vielleicht auch mein Großvater schon gesagt, die Zeit war die schlimmste. Und so haben vielleicht viele gesagt, ich meine, egal in welcher Zeit wir leben, die Verheißung Gottes steht und bleibt bestehen. Dass er seinen Geist ausgegossen hat, damit wir Kraft haben und ein Zeuge sind für sein Evangelium. Ob schwierig oder nicht so schwierige Zeiten, er ist mit uns und nicht unsere Kraft, nicht unser Wissen ist es, sondern der Geist Gottes in uns. Der zweite Gedanke, und das ist ja die gute Nachricht, all dieses, was uns die Schrift ja auch sagt, geschieht nicht in eigener Kraft. Stell dir vor, wir sollten das alles selbst bewerkstelligen müssen, uns anstrengen müssen, all das tun zu müssen. Wie bin ich Gott dankbar, dass ich Christ bin und nicht Buddhist oder irgendeinen anderen Glauben, wo du dir das erkämpfen musst und erarbeiten musst und am Ende auch noch nicht mal weißt, wie sieht das Ende aus? Unser Glaube an Jesus Christus hat die Verheißung des ewigen Lebens. Und das ist so entspannt zu wissen. Wir müssen das nicht leisten. Wir müssen nicht dreimal dies und jenes tun. Wir müssen nicht fünfmal an irgendeine heilige Stelle laufen. Einerseits staunst du, was deine Kraft und Vehemenz manche haben, in ihren Glaubensreligionen, vielleicht mehr wie wir Christen. Aber andererseits, wie betrübend ist es dann, wenn einer da steht und sagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich hatte einen Arbeitskollegen, einen Moslem, der hat alle Gesetze eingehalten. Wenn sie Fastentage hatten, bei Hitze, bei schweren Arbeitsverhältnissen, der hat das durchgezogen, nicht getrunken, nicht gegessen. Da könntest du sagen, vorbildlich, was du alles leisten kannst mit menschlicher Kraft. Du kannst ja sehr diszipliniert sein, auch mit menschlicher Kraft. Aber dann frug ich ihn, wie sieht die Ewigkeit aus? Da wusste er das nicht. Er sagte, ich hoffe, vielleicht irgendwas. Da konnte ich ihm sagen, meine Antwort ist, ich diene Gott, er möge mir Kraft geben, ich möchte mit ihm leben, aber eins weiß ich, wenn ich mit ihm gehe, werde ich ewiges Leben haben. Mit ihm vereint sein. Er wartet auf mich. Und dieses Leben mag es auch noch so schön sein, 70, 80 Jahre, wie die Bibel sagt, aber das ist nur ganz wenig angemessen an der Ewigkeit, die auf uns wartet. Wo Jesus Christus als Bräutigam schon sitzt und schaut auf die Erde, was seine Braut macht, das ist doch was Herrliches. Ihr Lieben, stell dir vor, ein verlobtes Paar, die Braut wartet auf den Hochzeitstag, wie die diesem Tag entgegenfiebert. Mein Sohn hat vor ein paar Wochen geheiratet, ich habe das hautnah wieder erleben dürfen. Was? Das ganze Thema war nur noch Hochzeit, Hochzeit. Ja, Brautkleid und die Schuhe und die Geschenke und die Organisation. Und die beiden haben sich getroffen und haben diesen Tag entgegengefiebert, weil sie haben keusch gelebt, nach dem alten konservativen Modell noch. Jawohl, man lebt schön, sauber, geführt vom Heiligen Geist. Dann kommt der Hochzeitstag und dann heiratet man und dann beginnt die Ehe. Die haben diesem Tag einfach entgegengefiebert. Ich habe mich manchmal so gedacht, bin ich auch so verliebt in meinen Bräutigam? Er kommt bald wieder. Und wenn es manche Trübsale gibt, manche Überwindungen zu ertragen, das Endziel ist, Jesus Christus kommt wieder. Ich bin so dankbar, diesem Gott gehören zu dürfen. Diesen Geburtstag feiern zu dürfen mit Jesus Christus, die Gemeinde Jesu Christi. Und ich liebe Gemeinde über alles. Viele fragen mich, wann bist du ins Glaubenszentrum gekommen? Ich sage es auch immer wieder, die Wahrheit war, es ging um Gemeinde. Glaubenszentrum hat damals einen Lehrer gesucht, jemand, der ein Herz für Gemeinde hat. Das war der Grund, ins Glaubenszentrum gekommen zu sein. Und bis heute noch freue ich mich und bin so dankbar, dass Gott uns die Gemeinde gegeben hat. In der Gemeinde lebt das Volk Gottes und die Gemeinde ist ein Ort, wo die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Nicht in eigener Kraft, bleibt in mir und ich in euch, sagt Jesus. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. So einfach und doch so schwierig. Ich weiß nicht, wer von euch schon einen Weinberg gesehen hat oder mal drin war. Ich komme ja aus dem Schwabenländle, in Remsmoor, da sind ja so schöne Weingärten. Und da die Freunde manchmal sagen, komm, hilf uns mal mit, Weinernte. Da siehst du diese Trauben und guckst du das Ganze an und dann dieses Bild, was Jesus uns gegeben hat. Was ist Christentum? Bleibt in mir. Ein Satz. Das ist alles. Bleibt in mir. Und wenn die Rebe am Weinstock bleibt, dann kommt die Kraft und der Saft und das Leben aus diesen tiefen Wurzeln. Und die durchströmen dich. Und dann bist du grün und frisch und die Sonne scheint. Ein herrliches Bild. Und das ist, was Jesus, Johannes 15, 4, uns vermittelt hat. Wohl überlegt durch die Weisheit Gottes, was soll ich meiner Gemeinde sagen? Dass sie nicht in Stress landen, dass sie nicht ausgebrannt sein müssen, dass sie nicht alles erkämpfen müssen. Da sagt er, bleibt in mir. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste, in Jesus zu bleiben. Wir wollen ja so schnell alles selbst machen. Wir wollen ja schneller sein wie Jesus. Wir wollen doch und meinen manchmal, wir müssen es machen. Und da innezuhalten und sagen, nein, ich habe noch kein grünes Licht. Stell dir vor, ein Auto bei der Ampel, du hast es eilig, ja, es ist noch rot und du drückst schon auf dein Gaspedal, hast deine 200 PS unter der Haube und du musst schnell, schnell, schnell der Erste sein. Warten und warten, bis die Ampel auf grün ist. Dieses Ausharren ist nicht so einfach. Jetzt auf dem Weg hier nach Goslar, hinter mir so ein Transporter, der hat es wahnsinnig eilig gehabt. Ich habe gedacht, du meine Güte, wo will der so schnell hin? Und fast schon gedrängt, da war ein klares Schild, 100 oder 70, da war ein klares Schild, nicht überholen. Der war schier, mich schon am wegzuschieben. Und dann irgendwann, waren zwei Spuren, habe ich einen Platz gemacht, da kam die nächste Ampel, steht er dort und musste sowieso warten, weil es war rot. So sind manche Christen, die meinen, sie müssen schneller sein wie Gott. Sei nicht schneller, auch nicht langsamer, aber dieses Wissen zu dürfen, ich bin in Gott. Und die Rebe, die nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibt am Weinstock. So auch ihr bleibt in mir, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich habe nur keine Rebe gesehen, die schwitzt und arbeitet und stöhnt. Ach, es ist so schwer, es ist so schlimm. Sie ist einfach am Weinstock. Solange sie da dran bleibt, wird sie Frucht bringen, es sei denn, sie fällt ab. Aber solange sie dran bleibt, wird sie Frucht bringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ihr lieben Geschwister, das ist ein klares Wort des Herrn. Getrennt von Jesus können wir nichts tun. Es kann vielleicht was Sichtbares sein. Es kann sogar sein, dass jemand kommt und sagt, ach, Geri, hast das so toll gemacht. Das ist Menschenerfolg. Die Frage ist, was sagt Gott? Ist es von Gott? Und wenn es von Gott ist, dann wird es auch bestehen. Ansonsten werden viele Werke, die wir tun, auch untergehen. Aber wie großartig, wenn wir in ihm bleiben, dann bringen wir viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was tun wir, um in ihm zu bleiben? Ist das jetzt Passivität? Sag ja toll, da mache ich gar nichts mehr. Wir hören von verschiedenen Partys, die hier ablaufen, da mache ich gar nichts mehr. Nein, es ist ein aktives Ruhen. Und zwar, in ihm zu sein heißt, wir müssen Nahrung zu uns holen. Wir müssen bereit sein, die Nahrung aufzunehmen. Das Wort Gottes, Gebetsgemeinschaft, Treffen mit den Kindern Gottes. All diese Elemente immer wieder uns ernähren. Und dann kommt das göttliche Saft in uns und wir werden gestärkt werden. Wenn du lange Zeit nichts mehr isst und nichts mehr trinkst, wirst du trocknen und wirst bald ein Rosinenchrist sein. Und darum mache ich dir Mut, öffne dich. Und nimm das Wort Gottes zu dir, lies das Wort Gottes, trink das Wort Gottes, gib den Heiligen Geist Raum. Und da wirst du merken, wie du erfrischt sein wirst. Guten Boden, du musst verwurzelt bleiben in den guten Boden. Und ich behaupte hier ganz kühn, der gute Boden ist die Gemeinde des Herrn. Da bist du eingepflanzt. Ich habe letztes Mal das Bild vom Leib gebracht. Wie soll eine Hand alleine durch diese Welt leben? Ich sage immer, das sind dann Solo-Christen. Und ich habe mir sagen lassen, von Krankenschwestern und auch Ärzten, eine Hand, die nicht mehr am Leib fest ist, das ist eine Prothese. Klingt ein bisschen hart, aber eine Hand, die sagt, ich will nicht mehr Teil des Leibes sein. ist eine Prothese. Und möge Gott uns Gnade geben, dass wir nicht Prothesenchristen sind, sondern angebunden an den Leib des Herrn. Da sagst du, ach, ich fühle mich so ausgetrocknet. Ich fühle mich so fruchtlos. Ich lade dich ein. Geh in deine Gemeinde. Sei Teil dieser Gemeinde. Verbindlichkeit, weil Christus der Herr hat diesen Geburtstag geschenkt durch den Heiligen Geist, damit wir Teil dieses Leibes sind. Er nimmt dieses Bild vom Leib, und es gibt noch viele andere Bilder. Und darum, die Frage ist nicht, was bist du in diesem Leib? Du sagst, ja, ich bin nur die kleine Zeh schon 5 Jahre. Und der Pastor hat es nicht erkannt, dass ich eigentlich das Herz bin. Und die neue Gemeindeleitung, die erkennt das immer noch nicht. Also ich suche mir die nächste Gemeinde. Ob du Zeh bist oder Lunge oder Herz, du bist Teil der Gemeinde. Das ist so wichtig. Ihr Lieben, wo ich aus Schwabenländle kam in die Bibelschule Bad Gandesheim, hat niemand mir gesagt, ach Herr Klein, schön, dass du kommst, du wirst Bibelschulleiter werden. Nein, ich war im ersten Schuljahr. Wir wohnten mit meiner Frau im C-Flur. Das war noch Missionsflur pur. Meine Frau hat den schönsten Job des Glaubenszentrums bekommen gehabt, die Toiletten zu putzen. Also das war eine Riesenherausforderung. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Wir sind jetzt über 40 und haben so viel geistlichen Dienst hinter uns, verlassen eine Gemeinde mit 500 Mitgliedern und jetzt sollen wir die Toiletten putzen. Ich wollte schon zur Leitung gehen und sagen, das darf bitte nicht geschehen. Meine Frau hat gesagt, Schatz, misch dich nicht ein, das ist jetzt mein Job, den ich hier tue. Ich bin Teil dieses Leibes und wenn ich jetzt auch diese kleine Zeh bin oder wie man das auch definieren will, ich will diesen Dienst tun zur Ehre Gottes. Und ich habe meiner Frau gefolgt. Ich sage, gut. Und ihr Lieben, das war der Anfang. Und ist niemand gekommen, Gary, halt dir aus. In 10 Jahren bist du Bibelschulleiter. Nein, ausgeharrt und Gott hat es geführt. Und irgendwann war es soweit, durch Bewährung, dranbleiben, treu sein, die Frucht des Geistes soll sichtbar werden. So haben sich die Zeiten jetzt geändert. Ihr Lieben, die Frage ist nicht, was du bist, sondern wie du bist im Leib des Herrn. Und das wünsche ich euch so von Herzen. Wir haben jetzt das Bibelschuljahr zu Ende. Darum ist auch kein Bibelschüler hier. Freitag war Abschlussgottesdienst und da hatten wir Zeugnisse über Zeugnisse, wo die Geschwister mitgeteilt haben, wie sie Gott erlebt haben. Ein junger Mann, das Zeugnis hat mich so angesprochen. Wir haben entschieden, er soll Diakon bleiben und noch mitarbeiten im Haus. Und dann haben wir gedacht, wo setzen wir ihn ein? Und er war Evangelist, er war immer bereit zu predigen und war ein absolut gesalbter junger Mann. Wenn der den Mund aufgemacht, eine Ausstrahlung gehabt hat, das war fantastisch. Aber wir haben so empfunden gehabt, 30% und 70% in der Küche. Und in unserer Küche musst du schon herhalten, kochen, arbeiten für 300 Leute, jeden Tag. Und so kam er in die Küche und in der ersten Woche, der Diakoniewoche, gesalbt, Prediger und hat große Visionen. Und dachte, jetzt bin ich Diakon in der Küche. Es war die erste Woche, wo wir die Küche umgebaut haben. Da mussten wir alles aufreißen mit Schlaghammer, mit viel Mühe, mit viel Arbeit. Er gibt das Zeugnis jetzt, wo er 7 Jahre im Glaubenszentrum war. Er sagt, die erste Woche, ich bin gestorben. Ich war auf meinem Schlaghammer und habe geheult wie ein Kind, weinte dort und schrie zu Gott, oh Gott, warum hast du mich vergessen? Und der Abteilungsleiter kam zu ihm und dachte schon, er hatte einen Schmerz, er hat sich vielleicht wund getan, wollte ihn trösten, weil er gesehen hat, wie er da brüllt und weint. Er schrie zu Gott, oh Gott, du hast mich vergessen. Und heute sagt er, diese Zeit in der Küche hat mich Gott so näher gebracht. Bleibet in mir und ich in euch und ihr werdet viel Frucht bringen. In dieser Zeit der Küche hat Gott so viel verändert an seinem Charakter, weil er will nämlich in die Mission gehen. In die Mission zu gehen, in eine fremde Nation, das sind Herausforderungen. Da muss Gott vieles in unserem Charakter noch verändern. Und so bin ich so dankbar, dass er diesen Ruf gehört hat und dran geblieben ist. Wir müssen offen sein, wenn Gott, der Herr, uns auch beschneidet. Wir müssen offen sein, wenn der Herr an uns wirkt. Und ich zitiere hier eine Stelle, die auch zu Pfingsten gehört, die auch zu unserem Leben als Kinder Gottes gehört, wo die Menschen unser Leben sehen. Und hier heißt es von Paulus an die Korinther, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wie dieser junge Mann, er wurde aufgerieben. Natürlich war das hart. Natürlich war das schwer. So wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Tag für Tag erneuert, sagt die Heilige Schrift. Heute ist der 27. 26, was ist heute? 27. Was geschieht heute in deinem und in meinem Leben? Hier sagt die Schrift, jeden Tag wird der innere Mensch erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewegt uns eine über die Maße, überreiches, ewige Gewicht an Herrlichkeit. Ewiges, über die Maßen wichtiges Gewicht an Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Ich spreche hier von der Frucht des Geistes, durch die Kraft des Geistes Gottes. Und wir sollen ein Zeuge sein. Und diese Frucht des Geistes, wir bleiben an ihm, in ihm und sagen, ja, Herr, verändere mich. Und eins kannst du wissen, wenn du in ihm bleibst, kommt diese Frucht des Lebens durch dich und verändert dich nach Geist, Seele und Leib. Du musst nur ja sagen. Gott weiß, wie und was er zu verändern hat. Und von daher bin ich dankbar, dass Gott diesen Prozess durchbringt. Letztes Mal, wo ich hier war, habt ihr hier schöne Bilder gezeigt von eurem Missionsehepaar, vom Samuel. Ach, ist mir der Samuel eingefallen, wo ich ihn wieder gesehen habe. Und das ist kein Geheimnis, wo Samuel anfing bei uns. Erste Bibelschuljahr. Da war noch viel zu arbeiten an seinem Herzen. Der Geist Gottes hat ein großes Werk noch gehabt. Und ich werde es nie vergessen, ich glaube, es war die zweite Bibelschulwoche, kommt meine Tochter damals noch im Teenie-Alter, sagt, Papa, Papa, komm schnell auf den Dachboden. Sag ich, ja, warum, Mädel? Sagst du, du musst unbedingt kommen. Ich glaube, dieser eine Schüler, der packt einen Koffer und will weggehen. Sagt, nein, das kann doch nicht sein. Der ist ja kaum angekommen. Mit ganzer Familie, der wird doch nicht einen Koffer packen. Aber sie hat nicht locker gelassen. Und Papa macht sich auf, geht auf den Dachboden. Und was glaubst du? Unser Samuel war dabei, seinen Koffer zu packen. Habe ich ihn ins Büro geholt. Ja, was ist? Ja, was ist? Gott fing an, sein Herz schon zu formen. Schon in der ersten Woche, zweiten, dritten Woche. Und wie gut, dass er gesagt hat, oh Herr, ich bleib, arbeite weiter an meinem Herzen. Und heute dient er Gott. Ihr Lieben, es war ein Prozess. Also nicht nur Passivität, ich bleibe an ihm, sondern wenn ich in ihm bleibe, wenn ich an ihm bleibe, kommt der Heilige Geist in mein Leben und wird mich korrigieren und Punkte zeigen, die in meinem Leben verändert werden. Und dann bin ich ein Zeuge für das Reich Gottes. Du musst nicht unbedingt Missionar werden. Sagst, na ja, für die Missionare ist das gut, von Gott tiefgehend verändert zu werden. Egal, wo du bist. Es ist ein Segen für dein Haus, für deine Familie, deinen Arbeitsplatz. Wenn wir verändert sind durch die Kraft des Heiligen Geistes, Zeuge Gottes sind und Menschen dein Leben sehen können und erleben können. Ich schließe nur mit dem letzten Teil. Durch viel Frucht wird der Vater verherrlicht. Johannes 15, 8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wir meinen manchmal, naja, der Vater im Himmel, er ist zufrieden. Ich lebe ja für ihn. Ob Frucht, ob keine Frucht. Hier sagt uns das Wort, der Vater wird verherrlicht. Und wir wollen den Vater verherrlichen. Wir singen das im Lobpreis immer wieder in unseren Gesprächen. Wir leben da. Wir wollen Gott, den Vater, verherrlichen als Einzelne, als Gemeinde. Dann sagt uns hier die Schrift, indem wir viel Frucht bringen. Ich kenne diese Aussage, ja, der Herr weiß ja alles. Im Verborgenen geschieht es, natürlich geschieht vieles im Verborgenen. Aber ihr Lieben, wenn du in den Weingarten gehst und es ist die Erntezeit, da sieht der Winzer, wo sind die Früchte und sammelt die ein. Und von daher wünsche ich mir und dir, auch euch als Gemeinde, dass ihr den Vater verherrlicht, indem ihr viel Frucht bringt. Es ist schön und es ist gut, an diesem Punkt zu sagen, ja, ich will viel Frucht bringen. Ich möchte für das Reich Gottes viel Frucht bringen, damit das Reich Gottes erfüllt ist mit seiner Herrlichkeit. Und das ist dann dein Beitrag, mein Beitrag, als ganze Gemeinde auch, Frucht für die Herrlichkeit, für Goslar, für diese ganze Stadt, ein Zeuge Jesu Christi hier zu sein und primär auch durch diese Früchte des Geistes, Freude, Friede, Freundlichkeit, Glaube, Geduld, Gütigkeit, Sanftmut, Keuschheit und Liebe. Dass diese Frucht des Geistes sichtbar wird in uns, durch uns und die Menschen durch unser Leben Christus erkennen. Gott segne euch. Amen.